Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag oder ein wunderbares Wochenende oder wann auch immer ihr das jetzt hier hört. Herzlich willkommen zu Kalenderwoche 12, einer weiteren Folge Der Interrogator. Mein Name ist Grabowski und heute habe ich bei mir
den Volker aus Hamburg
und Hallo, Konstantin aus Berlin.
Sehr schön, ist ja richtig hier fast international, würde ich mal behaupten.
Ja, da kommen wir später
noch
zu.
Schön, dass ihr beide da seid. genau, das ist sehr gut. So, warum sind wir heute hier zusammengekommen? Worüber wollen wir reden?
Wir wollen über Necromunda reden und vor allen Dingen über Necromunda-Kampagnen-Events, die der liebe Konstantin vorrangig, aber seit letzter Woche, Wochenende auch ich, veranstalten und versuchen damit die Community so ein bisschen aufzuleveln, dass andere Leute inspiriert sind, sowas auf die Beine zu stellen, wo immer sich irgendwie Möglichkeiten ergeben.
Sehr schön, sehr schön. Und das, ich glaube, Das habt ihr ganz gut hinbekommen, jetzt schon mal. Also ich war jetzt ja nur am vergangenen Wochenende, also am 15. und 16.03.2025 war jetzt da in Winterhude das Necromunda-Event im Goldbeckhaus. Und ich, also mich hat es dann ganz kurzfristig am 16.03., also den Sonntag, einmal gerade dahin verschlagen zu euch. Und ich bin total aus dem Häuschen gewesen, muss ich sagen. Also das war der Wahnsinn. Ja. Ich bin da rein. Ich muss erstmal gucken, wie ich überhaupt reinkomme. Ich hatte vergebens erstmal einen Eingang gesucht, also einen offenen Eingang, weil alles irgendwie abgeschlossen war und habe dann durch Zufall gesehen, dass da so eine kleine Stahltreppe nach oben führte an dieses Gebäude heran und da saßt ihr ja alle hinter oder standet ihr alle hinter und wart da schon wild am Zocken und Würfel schmeißen und tatsächlich bin ich nur durch einen ganz dummen Zufall genau vor dieser Treppe angehalten, weil nämlich vor dieser Treppe so eine fette Wildgans stand. Tiefenentspannt vor so einer Mülltonne und war da am Chillen. Ich dachte mir so, ja, geil, die ist auf jeden Fall entspannt und dann ist mir aufgefallen, warte mal, ich höre da irgend so ein Gemauschel hinter der Tür, ich gehe da mal gucken und dann bin ich auch schnell reingelassen worden zum Glück, das war auf jeden Fall das hat ganz gut funktioniert. Und dann konnte ich erstmal diese ganzen geilen Platten und Necromunda-Banden bestaunen, die ihr da alle so schön mitgebracht und aufgestellt habt. Das war wirklich, also da ist mir echt das Hobbyistenherz aufgegangen. Bin da ja wie so ein kleiner Schmetterling und bin immer total zu begeistern. Also ganz, ganz schnell zu begeistern. Das ist einfach, ich feiere das immer, wenn Leute was fürs Hobby tun, egal was, ob jetzt einfach malen, Kitbashen, spielen, Events organisieren oder auch Podcasts aufnehmen, alles Mögliche. Ich finde das total geil und muss wirklich sagen, ich war schwer davon beeindruckt, als ich gesehen habe, was oder in welchem Ausmaß Necromunda offensichtlich gespielt wird und was für eine Hingabe. Und damit meine ich vorrangig einfach die Arbeit und die Leidenschaft, die ihr alle da in eure Platten und Teams halt gesteckt habt. Das ist ja wirklich, also das war ja wirklich so top-notch, möchte ich mal behaupten. Also selten sowas Geiles gesehen. Auf so einem Level, was da abgeliefert wurde und daran sieht man ja schon, was da für ein Enthusiasmus hinterstecken muss bei euch allen. Ihr hattet ja sogar, also nicht nur aus Deutschland Spieler da, also in eurer Spielerrunde dabei, oder?
Ja, ich glaube, Hingabe und Leidenschaft ist so ein bisschen das Element. Also wir reden hier über ein Nischensystem in einem Nischensystem, wo man immer das Gefühl hat, es ist noch eine größere Hürde da als irgendwie bei 40k, Killteam, AOS und so weiter. Aber wenn man sich einmal verknüpft hat mit den Leuten und auch irgendwie so ein bisschen durchs Internet stöbert, merkt man, überall sind Leute, die spielen, überall sind Leute, die Bock haben. Das Einzige, wo uns immer so ein bisschen scheitert, ist dieses Commitment für eine Kampagne und längerfristige Spiele, die über so einen Skirmisher hinausgehen. Und anscheinend ist da auch die Bereitschaft zum Reisen sehr hoch. Wir haben einen Teilnehmer, der aus Frankreich gekommen ist, zwei Leute aus Dänemark, ohne die das Event auch in der Form gar nicht stattfinden hätte können, weil die einfach spontan gesagt haben, ja komm, wenn wir das unterstützen können, dann bringen wir gleich drei Spielplatten mit. Und eine Platte ist nur fürs Event angefertigt worden, nachdem ich nämlich dem guten Nils gesagt habe, hey, ich habe vor, einen Storehouse heißt zu spielen, wo einfach die Gangs die Mission haben, eine Kiste aus einem alten Auktionslager zu plündern. Dummerweise ist da aber noch ein Geschützservitor, der das ganze Ding bewacht. Und
ja, richtig stark.
GW hat da so ein paar schöne Layouts für angelegt und der gute Nils hat einfach noch ein paar Sohn Mortales Teils über gehabt, hat irgendwie noch gefühlt 10 Kisten Gelände geplündert und da einfach eine geile Platte zusammengezimmert und das mal eben so, nur für ein Event, was jemand anders in einem anderen Land ausrichtet. Also das ist schon richtig, richtig stark und jetzt auch im Nachgang muss ich sagen, was so an Zuschriften kam, gerade über Instagram. Hier aus Hamburg, Kollege von euch, der in St. Georg unterwegs ist, der sagte, hey, nächstes Mal auf jeden Fall oder beziehungsweise, wenn sowas ist, lass uns verknüpfen, lass einfach mal so spielen. spielen und das ist schon schön zu sehen, aber dann auch eine Zuschrift aus Litauen und noch so ein, zwei andere mit weiterer Entfernung. Also dieses Commitment habe ich jetzt bei keinem anderen Spielsystem erlebt.
Also das ist ja wirklich sagenhaft, ne? Also das ist ja, wo du gerade die Platte angesprochen hast, mit diesem Geschützservitor, der ist mir auch sofort ins Auge gefallen. Die Platte habe ich auch total abgefeiert. Und vor allem, wo du, also wenn es dann heißt, ja, mal gerade eben so für das Event zusammengeschustert, das war ja eine reine Augenweide. Also alle Platten wirklich, die ihr da hattet, die waren wirklich echt richtig stark. Und da hat man ja direkt Bock, selbst, also mir geht's ganz oft so, wenn ich irgendwie auf Messen unterwegs bin und ich sehe einfach eine geile Spielplatte mit richtig starkem Gelände, am besten auch so ein bisschen Lore dazu geschrieben oder sowas, das holt mich dann total ab. Aber wenn ich irgendwie sowas schön dahingebautes sehe, egal was da für ein System drauf gespielt wird, also das ist erstmal zweitrangig für mich. Ich sehe das und denke mir dann so, ja, hätte ich jetzt voll Bock drauf, eine Runde zu spielen. Gib mir Würfel in die Hand und ein paar Männchen und erklär mir, was ich machen muss und Abfahrt halt. Ne? Also sowas holt mich dann schon total ab. Und bei euch war das ja einfach übel halt. Ne? Und vor allem, wenn es dann heißt, jetzt mal gerade so spontan irgendwie so eine Platte gebaut oder auf so einem Level halt eine Platte gebaut mit der Bemalung halt auch. Also mein lieber Lekuschinski, das ist echt, das ist schon eine richtig starke Nummer. Und ich wusste gar nicht, ich hatte jetzt nur die Kollegen aus Dänemark auf dem Zettel gehabt. Ich hatte jetzt gar nicht mitgeschnitten so richtig. Also als ich da war, dass da auch ein Spieler aus Frankreich mit dabei war, so ja, der extra gekommen ist.
Ist und, halt, wie Volker schon gesagt hat, genau. Das, ne, es gibt halt irgendwie überall verteilt Necromunda-Spieler und aber extrem wenig Events, auf denen man einfach zusammenkommen kann, was eben auch, glaube ich, daran liegt, dass es im Vergleich zu 40k zum Beispiel deutlich schwerer ist, in dem Necromunda-Event zu organisieren, weil man extrem viel Terrain braucht einfach, ne? Weil, was du jetzt auch meintest, dass du es so faszinierend fandest, dass die Platten so geil sind. Ja, absolut. Ich finde, das zeichnet Necromunda auch aus, weil das Spiel auch einfach davon lebt, gutes Terrain zu haben, weil das in dem Spiel halt auch einfach eine unglaublich große Rolle spielt und das Spiel halt einfach auf ein ganz anderes Level hebt, wenn du zum Beispiel viel Vertikalität hast und lauter so Geschichten, ne? Deswegen
auf jeden Fall
lohnt es sich in Anführungszeichen halt auch echt, sich da reinzuhängen, was so Platten angeht, ne? Aber wie schon gesagt, macht es das auf der anderen Seite halt auch eben vielleicht ein bisschen schwieriger, so Events zu organisieren, ne? Und aber wie Volker halt auch schon gesagt hat, die Community ist halt einfach unfassbar gut involviert und hat auch Bock auf diese Events und ist halt auch unfassbar supportive, was man halt, wie Volker auch gesagt hat, erlebt, ne? Wenn halt eine Platte fehlt oder wenn man irgendwie Support braucht, springen sofort alle Leute ein und sagen, hier, ich schick dir eine Kiste Bits. Man macht das dann halt irgendwie mehr oder weniger zusammen, ne? Und dieser Gedanke und dieses ganze Community-Ding ist halt extrem krass, finde ich, auch bei Necromunda. Ja, macht schon Bock auf jeden Fall.
Ja, das ist richtig stark. Also ich finde es wirklich bemerkenswert, was aus der Community heraus entstehen kann und natürlich halt auch dann entsteht und was da für Hebel in Bewegung gesetzt werden, wenn es mal an irgendeiner Ecke oder Kante fehlt, sag ich mal, oder wenn irgendwo hier halt Hilfe benötigt wird. Ja. Das ist ja wirklich, das ist halt einfach nur geil. Also was Sozialeres habe ich selten irgendwo erlebt, auf der Ebene, sag ich mal, dass man da so cool miteinander ist, auch wenn man sich gar nicht kennt oder kaum kennt oder einfach nur über Instagram oder generell Social Media kennt. So ging es mir zum Beispiel bei dir. Ich hatte so einen kleinen Fanboy-Moment, ne? Ja, hier, okay. Da hinten sitzt ja so und so, ne? Ach, und dann, warte mal, ist das der mit dieser total kranken Containerplatte oder was? Ja, ich dachte mir, ach du Scheiße.
Dieser komische Choreos.
Ja, und dann dachte ich mir so, nein. Ja, du hast ja nie ein Bild zu den Leuten oder selten, kaum bis selten auf jeden Fall, hast du irgendwie ein Bild. Man sieht halt immer nur so dann die Projekte und was sie so machen ganz oft irgendwie. Ja. Also so geht's mir zumindest. Aber du siehst selten die Leute, die halt dahinter stehen. Also dass da halt auch echte Menschen dann dahinter sind. Und das ist ja wirklich, also ich finde das wirklich stark. Also eure beiden Profile, was ihr dann zeigt von euren Arbeiten, was ihr da leistet, das ist, also da geht einem echt das Herz auf. Ne? Das ist richtig toll, wenn da sowas zustande kommt. Allein sich sowas sich sowas auszudenken, sag ich jetzt mal, ne? Weil wir hatten uns ja auch ein bisschen über deine Containerplatte, über diesen geilen Tower unterhalten und was du da generell noch in Arbeit hast, was noch ein bisschen vorst und so weiter und so fort. Das fand ich auch echt richtig beeindruckend und vor allem, dass du dann erzählt hattest, wie das bespielbar ist, als du mir das einmal erklärt hast, ne? Dass du noch auseinandernehmen kannst und da drin kannst du einzelne Container noch verschieben, auseinandernehmen, weil ja nicht alles fest verklebt ist und so weiter und so fort und diese ganzen ganzen Gangways, die drumherum laufen. Mhm. Also sich damit halt erstmal so auseinanderzusetzen, finde ich richtig stark. Ist halt geil. Bei mir war das höchste der Gefühle in Plattenbau tatsächlich. Ich habe vor 2 Jahren war das, glaube ich, da habe ich eine... oder 1,5 Jahren oder sowas. Nee, vor 2 Jahren war das, genau. Vor 2 Jahren, da habe ich eine Diorama-Platte gebaut für Butt Up Kill Team, also die Kill Team Mod, die wir ja ganz viel gespielt haben oder immer noch spielen bei uns in unserer Runde und in so einem Podcast-Dunstkreis. Und das ist so eine Gebirgsplatte, sag ich mal, mit so einer Sendeanlage da drin. Also in der Mitte halt, du hast halt in jeder Ecke hast so einen dicken Hügel, was halt so einen Bergkamm repräsentieren soll so ein bisschen. Und der Witz bei der ganzen Platte ist einfach gewesen, du startest in den Ecken, also die Killteams starten in den Ecken, auf den Bergen. Und ab Runde 1 hast du halt, ich nenne es jetzt mal schweres Gewitter und du würfelst gleich tödliche Wunden von Runde 1 an, weil überall die Blitze einschlagen, als würde es keinen Morgen geben. Diese Sendestation steht in der Mitte der Platte, das ist ein Gebäude. Das war das Einzige, was nicht festgeklebt war, das konntest du also auch wegnehmen. Also das war der einzige Kniff bei mir tatsächlich. Und dieses Gebäude mit diesem Sendemast da oben drauf steht halt in der Mitte und du hast die Möglichkeiten mit Slacklines, was halt auch würfeln musst, von diesen Hügeln auf das Gebäude zu kommen und dann halt runter und da geht's dann halt ab. Ne? Da ist dann halt Nahkampf, als würde es keinen Morgen geben. Das war so ein bisschen so der Hintergedanke bei dieser Platte. Das waren so meine Ergüsse. Mhm. Aber das ist ja wirklich, das ist ja richtiger Anfängerscheiß. Ne? Da habe ich mir original, glaube ich, 1-2 Abende lang Gedanken drüber gemacht, wenn überhaupt. Und dann habe ich angefangen, das loszuschnitzen und dachte mir so, ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber genug davon an der Stelle, da habe ich auch schon mal in der Vergangenheit im Podcast drüber schwadroniert wie so ein Weltmeister. Es ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert gewesen, wen man da auch alles, wie gesagt, wie ich eben gerade schon angedeutet habe, getroffen habe. Also erstmal euch beide in Persona auf jeden Fall. Also es ist halt richtig geil. Dann war der liebe Live ja auch noch da, hier aus dem Hamburger Raum, den kennt man ja auch. Ganz liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle, auch mit einem richtig toll bemalten Necromunda-Team oder Necromunda-Gang, ja besser gesagt. Und aber kurz mal, um mal so ein bisschen den Bogen zu schlagen. Ihr habt ja auch ein Szenario richtig geschrieben, also wirklich eben ein Booklet vorbereitet und worauf das alles gefußt hat. Das war jetzt ja nicht einfach nur so, wir spielen jetzt irgendwie, keine Ahnung, Stöckchen ziehen und so wird dann ausgelost, irgendwie wer sich mit wem die Schädel einschlägt, oder?
Nee, tatsächlich, wir sind ja bei Necromunda eher auf einer sehr menschlichen Ebene. Sprich, wir haben da auch natürlich Leute, die in Hives arbeiten, die eigentlich die Grundarbeit machen, auf der das ganze Imperium fußt. Manche drehen bei der Arbeit ein bisschen durch, verlieren sich da vielleicht im Glauben. andere
pumpen ein bisschen viel Menschen.
Passiert vielleicht halt, ne?
Ja, oder pumpen sich mit Steroiden voll.
Also ganz wie im echten Leben halt.
Ja, und es gibt das Book of Rune, was quasi das Regelwerk für Kultistengang, Corpse Grinder, also die kornanbetenden ehemaligen Schlachter in den Fabrik- und Jeansdealer-Cults zusammenfasst. Und da gibt es so einen kleinen Lore-Fetzen um die gute Lorsha, die Queen of Skullhole, die eine ehemalige Gildenangehörige oder Gildengesandte ist, der Corpse Guild. Die sichern quasi die imperiale Versorgung mit Corpstarch. Und deren Familie ist von einem fleischfressenden Virus befallen worden. Nein, die Familie ist zu fleischfressenden Zombies mutiert. Und sie ist in Skullhole mit der Familie eingefallen und hat die Bevölkerung als Lebendfutter verwendet. Und daraus habe ich mir so ein bisschen die Kampagnenlore gestrickt. Also dass natürlich dann Skullhole versiegelt werden musste, um weitere Ausbrüche zu verhindern. Es heißt in dem offiziellen Lore-Text, dass Lorsha weitergezogen ist, aber natürlich, das hinterlässt eine Leerstelle und da haben sich die Gangs jetzt aufgemacht, um rauszufinden, was ist denn eigentlich noch an Artefakten zu finden, was gibt es da sonst noch an Geheimnissen zu entdecken. Und das war so im Großen und Ganzen der Plot und dann hatte ich erstmal geguckt, wie viel traue ich mir denn überhaupt zu für so eine Veranstaltung und hatte so ein bisschen auf die Erfahrungswerte von Konstantin auch aufgebaut und habe gesagt, ja okay, 12 waren wir beim letzten Mal, maximal 16 MitspielerInnen. Am Ende waren es dann auch 12 aufgrund von persönlichen Befindlichkeiten, Absagen und so weiter, aber das passte auch einfach perfekt jetzt für den ersten Aufschlag. Und die 12 Personen haben dann verschiedenste Missionen so drumherum in den Sunplans und in dem abgeschlossenen Hive-Distrikt gespielt und für den Sonntag gab es dann noch ein großes Finalspiel, wo wir mehrere Platten zusammengestellt hatten und dann 3 große Boards hatten. Und je nachdem, wie die Gang dann auch performt hat, im Gesamtranking haben sie dann am Ende unterschiedliche Szenarios bekommen, die aber auch alle so ein bisschen auf die Storyline eingezahlt haben. Also mit dem guten Live und noch zwei anderen haben wir versucht, eine Sendeanlage zu zerstören, beziehungsweise ich habe mich da mit meinen Chaos-Kultisten eigentlich versucht, in die Flanke zu schmeißen. Das hat der liebe Live verhindert, indem er ordentlich aufs Gebäude gefeuert hat, was Schockwellen verursacht hat und einfach meine Kultisten hingeschmissen hat.
Er ist ja ein richtiger Menschenfreund, ne?
Ja, aber er hat natürlich auch einfach nur reiche Kids gespielt, die gerne zum Jagen in die Hives abtauchen. Also er war komplett in Charakter.
Ja, das ist halt schwierig, ne? Machen wir uns nichts vor.
Ja.
Er hat Redi abgeliefert, er hat es einfach gefühlt, sehr authentisch, ne? Wie man ihn kennt, wie man ihn schätzt, liebt und vielleicht sogar fürcht, es sei denn, man gehört zu den Rich Kids. Nee, Spaß beiseite, aber das... Es ist auf jeden Fall geil, wenn es halt, wenn es halt so im Spiel ästhetisch bleibt halt, ne? Also auch von den Handlungen halt natürlich der Spieler, dass da so ein bisschen so dieser Rollenspiel, Faktor mit reinkommt, ne? Und das nicht einfach nur so komplett kompetitives Weggewürfel ist.
Genau.
Das ist natürlich auch echt eine starke Nummer, sowas.
Ja, das Mittelfeld, die durften sich so ein bisschen in so einem Alien-Szenario, ausprobieren. Das waren vier Gangs, die erstmal rausfinden mussten, wer ist denn jetzt hier überhaupt von einem Chaos-Dämon besessen und welches Modell und wie treiben wir diesen Dämon wieder aus? Aber da kann Konstantin vielleicht noch was gleich zu sagen, weil er Teil dieses Szenarios war. Und die Top 4 durften auch nochmal gegeneinander ran, beziehungsweise 3 gegen einen. Das ist so ein schönes Szenario von GW für so ein Kampagnenende. Ich hatte den Stärksten quasi dann gegen die nachfolgenden 3 in den Hive geschickt und Hintergrund ist so ein bisschen, die stärkste Gang hat einen Ausweg gefunden. Das würde aber bedeuten, sobald sie dieses Tor öffnen, kommt so Grabwind, Grave Miasma in den Hive rein und würde diesen Zombie-Virus zurückbringen. Deswegen mussten die anderen 3 Gangs sich verbünden und zusammenarbeiten und ihn bei dieser Mission stoppen.
Mhm.
Ja, aber...
Also Freunde wie der Willen quasi, ne?
Genau, aber das macht auch Necromunda aus, dass man manchmal in Szenarios zusammenarbeiten muss, weil die eben auch so geschrieben sind, dass man alleine einfach keine Chance hat. Ja, aber vielleicht sagt der Konstantin noch so ein bisschen was, wie die Dämonenaustreibung war.
Ja, hoffentlich, jetzt immer.
Boah, ich habe auf jeden Fall immer noch ein Trauma vom Sump.
Der
Sump ist quasi, ich habe seitdem nicht mehr geschlafen.
Es ist quasi eine Ruinenstadt auf einem giftigen Schlamm, Gülle, Toxin, Sumpf gebaut. Und ich habe auf jeden Fall 2-mal auf dieser Platte gespielt, auf der wunderbaren Platte von René aus Dänemark, die dann in dem finalen Szenario zusammengelegt wurde mit der auch unfassbar genialen Platte von Johannes. Und ich habe auf jeden Fall leider sehr viel Zeit damit verbracht, zu versuchen, dass meine Cordor-Gänger nicht ertrinken. Hat mehr oder weniger gut geklappt. War aber auf jeden Fall ein richtig, richtig spannendes Szenario. Genau, am Anfang, zu Beginn war interessanterweise ein Jeans-Dealer von diesem Dämon besessen, was wir dann auch relativ schnell rausbekommen haben, weil er sich relativ auffällig verhalten hat. Währenddessen...
Was Jeans-Dealer sonst nicht so tun halt, ne?
Ja, genau. Normalerweise wird ja eher versucht, sich einzugliedern und den dritten Arm zu verstecken. Hat nicht ganz so gut geklappt diesmal. Und das hat auf jeden Fall eine wilde Schießerei ausgeartet. Ja, ich glaube, dass die andere Gang war eine Orlok-Gang. Ich hatte House Cordor angeführt von einem Spyra, also auch einem Rich Kid, der von den Cordor-Gängern als Reinkarnation des Imperators verehrt wurde.
Geil.
Ja, also der Spyra war quasi ein gefallener Spyra von House Hellmore, der in den Underhive abgetaucht ist und sich religiöse Fanatiker gesucht hat und sie dazu überredet hat, mehr oder weniger ihm zu folgen und sich natürlich auch freiwillig für ihn zu opfern und sich mehr oder weniger als Reinkarnation des Imperators ausgegeben, was auch ganz gut funktioniert hat im Spiel. Also es ließ sich wirklich auch spieltechnisch ziemlich cool darstellen. Genau, und dann hatten wir noch eine andere Gang, die quasi eine Bad Zone Enforcer Gang war. Von Colin auch super, super geile Gang, super individuell umgebaut, toll bemalt. Auch echt toll anzusehen und genau, irgendwie hat House Corder so in bester Manier prinzipiell einfach mal versucht, alle anzuzünden, weil bestimmt irgendjemand oder prinzipiell jeder irgendwann mal irgendwann irgendwo irgendwas Falsches gesagt hat und das sowieso alles Heresy ist. Und ich habe mich prinzipiell mit jedem geprügelt, während die Orlog-Gang dann den Genestealer gejagt und, beziehungsweise Genestealer, halber Genestealer könnte man sagen, gejagt und Demolition Charge in die Luft gesprengt hat. Das Problem, was wir vorher nicht wussten oder die Gänger vorher nicht wussten, ist, dass der Dämon im Endeffekt, sobald der Host getötet wird, einfach auf den nächsten Gänger überspringt. Was dann zu mehr oder weniger lustigen Szenarien geführt hat, dass er erst in diesen Orlog-Gänger übergesprungen ist und wir dann diesen jagen mussten und der Dämon quasi nur im Nahkampf exorziert werden konnte. Woraufhin mein Spyra über das halbe Board gerannt ist, nur um diesen Dämonen auszutreiben im Nahkampf, den Besessenen gecharged hat, mit seinen Fäusten zu Club gehauen hat und dann festgestellt hat, ist gar nicht so leicht mit der Exorzierung. Und er dann besessen war und dann ein bisschen, die ganze Nummer noch weiter eskaliert ist, bis im Endeffekt, ich glaube, so gut wie jeder Gänger auf dem Spielfeld tot war.
Naja, das sind dann Geschichten, die das Leben schreibt halt, ne? So.
Das ist, ja,
Aber
du,
irgendwie
also
fühle ich
ich
mich
könnte
gerade ein
halt
bisschen
stundenlang
anders.
erzählen.
Ganz komisch.
Ja, weil, also, es gibt so viele Spiele in Necromunda, die so unfassbar cineastisch werden, weil dieses Spiel einfach regeltechnisch so gut geschrieben ist, dass im Endeffekt alles, was du machen willst, kannst du machen, ne, durch diese krasse Rollenspielcharakter. Und soweit ich das bisher irgendwie erlebt habe, wird auch während waghalsige Manöver auch häufig belohnt. Und das führt dann irgendwie dazu, dass Leute auch Risiken eingehen. Und wie du auch vorhin schon gesagt hast, dieser kompetitive Gedanke ist zumindest jetzt mit den Leuten, die wir spielen oder was ich bisher so erlebt habe, sehr, sehr viel geringer. Und eigentlich spielt man wirklich, um eine Story zu erzählen, ne? Und einfach zu sehen, was passiert während des Spiels, als jetzt wirklich da als Gewinner rauszugehen aus dem Ding. Und da waren natürlich die Szenarien, die Volker sich überlegt hat und die ganze Story drumherum war natürlich perfekt dafür, ne? Weil das einfach so viel Input schon gibt. Allein wie man die Gang baut, wie man die Hintergrundstory sich überlegt und das dann auch im Endeffekt in Character so ein bisschen im Game rüberbringt. Das funktioniert halt echt gut.
Ja, das ist total klasse, ne? Und sowas liebe ich mit Abstand wirklich. Und da spreche ich mal im Namen unserer kompletten Spielergruppe aus St. Georg. Da sehen es eigentlich alle genauso. Es ist halt alles so eine geile Bier- und Brezelrunde und alle haben einfach Bock auf geile Minis mit geiler Lore und ja, geilem Gelände dazu und allen Scheiß. Also es muss halt auch irgendwie was dahinter stehen und nicht dieser Gedanke, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen. Und bloß vorsichtig und irgendwie ausgemaxte Listen, also ein Quatsch und sowas, das ist halt alles so ein bisschen für die Tonne, also für uns zumindest, ne? Also No Front gegen irgendwie Turnierspieler oder sonst irgendwas. Ist auch eine coole Szene so, aber jeder präferiert ja so mal was anderes, würde ich sagen. Und bei uns haben wir es zum Beispiel so, wo wir eben das Thema hatten, so mal was riskieren quasi und so weiter und so fort. Wenn wir 40k beziehungsweise eher 30k, ist ja das, was bei uns mittlerweile eigentlich nur noch oder gerade hauptsächlich so geht, Plasmawaffen auf jeden Fall werden grundsätzlich überhitzt verschossen.
Overcharge, ja, genau.
Ist eine ungeschriebene Regel und Hauptsache rein da, ne? Und das hat schon zu sehr, sehr vielen sehr lustigen Momenten geführt, auf jeden Fall. Und ja, es ist halt so ein ganz kleines Ding, aber es macht irgendwie doch so ein bisschen, es bringt doch Würze mit rein, weil in den richtigen Umständen oder zum richtigen oder falschen Moment, je nachdem, kann es halt echt beschissen sein, ne? Oder gut, je nachdem. Das
Auf jeden Fall.
Ja,
liegt dann
das
am
macht auch
Würfelglück.
Bock, die Gang so aufzubauen. Also ich hatte zum Beispiel auch so einen Juve heißen die, das ist quasi so Anwärter für eine Gang, die halt stats-technisch kompletter Trash sind, aber eben auch relativ wenig Credits dann kosten, um die zu rekrutieren. Hatte ich zum Beispiel auch eine Demolition und eine Blasting Charge gegeben. Der Witz daran ist, dass das Ding eine 5 Zoll Blast Template hat, er das Ding aber nur 6 Zoll weit werfen kann, nur auf eine 5 plus trifft. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding abweicht und womöglich auf ihn zurückfliegt, ist sehr, 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 sehr hoch. Und so Dinger mag ich halt einfach, ne?
Ja, voll. das macht's halt interessant und lustig, ne? So
Ja.
alles kann zu jeder Zeit passieren. Und so, also zumindest so ziemlich. Und das macht's dann halt auch irgendwo aus, ne? So, da geht's dann halt auch nicht ums Gewinnen oder so, würde ich mal sagen, sondern einfach darum, eine schöne Zeit mit stabilen Leuten zu haben und einfach ja, einfach ein geiles Spiel halt, ne, wo man sich dann auch noch irgendwie Monate später daran erinnert und sagt, ey, weißt du noch hier so und so? Das macht doch richtig Spaß, sowas. Also das ist, ja, weiß nicht, das ist halt Gold wert, ne? Sag ich mal so, ne?
Auf jeden
Gute
Fall.
Zeit zusammen zu haben mit guten Leuten und sowas. Und das ist halt extrem wichtig. Und gute Zeit mit guten Leuten, da würde ich direkt mal gerade weitergehen zu einem Punkt, bevor wir gleich hier den Sack zumachen. Ich will gleich nochmal hier zum nächsten Punkt gehen, und zwar am 5. und 6. April 2025, also jetzt bald, ist ja das nächste Nekromunda-Event, diesmal aber in Berlin, der Fairness halber, schätze ich mal, oder?
Naja, man muss so sagen, Konstantin hat damit angefangen, im vergangenen Jahr.
Er hat angefangen.
Ja, und er hat natürlich die Erfahrungswerte geschaffen, auf denen ich aufbauen konnte. Deswegen war es mir auch wichtig, ihn mit in den Podcast reinzuholen.
Mhm.
Ja, und jetzt sind unsere Termine so ein bisschen nah beieinander gelandet. Das lag auch so ein bisschen an der Terminvergabe vom Goldbeck-Haus, was möglich war. Ja, und ich sag mal so, schon so ein kleiner Teaser. Ich habe weiterhin Bock, sowas zu organisieren. Und vielleicht wird da im Herbst oder Winter nochmal was passieren. Da gehe ich jetzt demnächst mal in die Klärung. Zumindest erstmal mit dem Goldbeck-Haus, was an Terminen ansteht. Mhm. Und dann schauen wir einfach mal. Und vielleicht komme ich auch nochmal auf eure imperialen Palastplatte zurück von eurer Bannab-Kampagne. Die wäre nämlich auch ein guter Kandidat für eine Nekromunda-Kampagne.
Oh ja.
Aber ich möchte
sehr
auch gar
schön,
nicht
sehr schön.
Zu viel jetzt hier schon anteasen oder planen. Das Wort sollte erstmal jetzt Konstantin haben, weil Berlin ist up next und da bin ich heiß drauf.
Ja, einfach erzählen?
Ja, hau mal raus.
Ja,
geh
im
mal so
Endeffekt. Genau, ja, was du ja vorhin schon gesagt hast, man kennt irgendwie so viele Leute aus dem Internet oder über Instagram und gar nicht so persönlich. Das war ja im letzten Jahr im Endeffekt der Grund, warum ich so ein Event mal machen wollte, weil man, also ich wollte im Endeffekt mal einen Platz schaffen, wo man diese ganzen Leute, mit denen man so nette Gespräche über Instagram oder whatever hat, einfach mal in den Raum zusammenbringt, eine Runde zusammen würfelt, Figuren anguckt, die Dinger mal in echt sieht und einfach die Leute mal so persönlich kennenlernt. Und das natürlich verbunden mit dem besten Spiel der Welt, Nekromunda. Und ja, das hat letztes Jahr schon ziemlich gut funktioniert. Und daraufhin habe ich dann beschlossen und wurde dazu gezwungen, mehr oder weniger eine zweite Version davon zu machen, die dann dieses Jahr stattfindet im April. Nicht mehr so lange hin. Dieses Mal deutlich größer. Wir haben, glaube ich, 32 Spielende. Um die 17 Tische, es wird eine Ecke geben, wo man malen kann, es wird eine Kitbash-Corner geben, wo jeder so ein bisschen Bits mitbringt, werden alle zusammengeschmissen, jeder kann sich was rausnehmen, jeder kann was reinschmeißen, es wird auch eine Kampagne geben, genau wie bei Volker ähnlich, mit einer Storyline, die bei mir allerdings ein bisschen anders ist, ist ein bisschen mehr Ashwaste basiert, genau, und dann wird gewürfelt.
Geil, richtig stark. Das klingt total super. Ich wünschte, ich könnte kurz nach Berlin rüberkommen. Ich habe es auch schon doppelt und dreifach gegengecheckt, muss ich gestehen. Und zu meiner Schande muss ich weiterhin gestehen, ich kann es leider nicht einrichten. Das ärgert mich ziemlich. Aber ich hoffe natürlich, man wird einiges online dann noch verfolgen können. Zumindest irgendwie Fotos, Videos hinterher sehen oder sowas, da würde mich sehr, sehr drüber freuen. Und meine aktive Zeit oder mehr oder weniger aktive Zeit bei Nekromunda ist ja eigentlich schon lange, lange, lange vorbei. Und zwar als damals die Orlogs Nekromunda neu aufgelegt wurde. Und da gab es ja die Goliath-Gänger irgendwie und die jetzt verstehe ich mich gerade. Genau, genau. Mhm. Und als drittes kamen ja, glaube ich, die Orlogs raus, ne? Wurde neu aufgelegt.
Kann sein, ja.
Oder als viertes. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall war das meine aktive Zeit. Hat auch nicht lang gedauert und dann war ich wieder raus. Irgendwie, das hat sich bei uns in der Gruppe so ein bisschen verlaufen alles, leider. Aber ich muss auch gestehen, jetzt Wochenende, um auf den Schmetterling zurückzukommen, ich habe schon wieder Bock irgendwie. Das ist total furchtbar. Und aber spricht ja nichts dagegen, alte Männchen nochmal zu entfärben und die dann nochmal neu zu bemalen oder generell was Neues zu bauen aus dem ganzen Fundus, den man ja so über die Jahre angehäuft hat. Muss man mal sehen, was bei rumkommt. Aber ich bin auf jeden Fall guter Dinge und freue mich generell über dieses Connecten, was da stattgefunden hat unter uns. Das hat mich total gefreut und ich hoffe, das wird auch weiterhin so bleiben und ja, sie noch ausdehnen vielleicht. Und lasst uns gerne darüber sprechen, wenn ihr eine Platte braucht, also die eben erwähnte, oder generell, wenn das mit dem Goldbeck-Haus nichts wird. Lasst uns da gerne sehr gerne nochmal drüber sprechen, wenn das Mikro aus ist, sag ich mal, dann kann man das ja mal ein bisschen finalisieren oder generell mal angehen, das Thema. Wenn ihr irgendwo Platz braucht, vielleicht kann man da ja was klar machen.
Nice. Lieben gern.
Also da auch, wo reichlich Platz ist, natürlich so, ne?
Ja. Von genau sowas lebt ja auch die Community.
So sieht's aus. So, wenn ihr sonst nichts weiter habt, weil wir jetzt schon leicht unsere Zeitgrenze geknackt haben, aber das macht ja nichts, wenn man mit stabilen Leuten stabile Gespräche führt, dann ist die Zeit halt schön. Fehlt eigentlich nur noch ein Bierchen in der Kneipe dazu und dann wäre es perfekt, würde ich fast behaupten. Aber wenn ihr sonst nichts weiter habt, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir den Sack zu oder habt ihr noch was auf dem Herzen?
Ich glaube, ich kann nur noch mal Danke sagen an die Community, ne? Also das, was mich ins Hobby zurückgebracht hat, ist vielleicht was anderes als das, was mich im Hobby gehalten hat. Und das sind genau diese stabilen Leute, von denen du sprichst und dieser Zusammenhalt und diese Unterstützung, egal in welchem System. Und auch gerade diese Vernetzung hier in Hamburg, die immer engmaschiger wird, habe ich so das Gefühl. Mhm. Dass man da einfach weiterarbeitet und vielleicht auch mal in manchen Momenten rausgeht aus diesem Internet und nur Sachen angucken und doomscrollen und wieder mehr Würfel rollt und Sachen organisiert, Sachen miteinander macht und ja, die Community offline am Leben hält.
Sehr schön gesagt auf jeden Fall, sehr schön gesagt. Dann in diesem Sinne verabschieden wir uns. Volker, du kriegst jetzt nochmal das wunderbare Ballermann-Intro als Outro. Hast du dir ja gewünscht vor der Aufnahme. Das sollst du also auch kriegen, also easy peasy, kein Ding. Und ich wünsche euch beiden noch wunderbar schöne Zeit, schönen Abend, schönes Wochenende schon mal. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Ebenso.
Dankeschön, ebenso.
Bis dann, ciao.
Das sind die beiden Winter Raider, nicht neues Jungs. Karbowski, Dennis, Nico.